Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zum ersten Gegnergespräch der Saison 2021-2022 hier im Rahmen von Total Beklubbt. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe auch in diesem Jahr einen Anhänger des ersten Gegners des ersten FC Nürnberg bei mir. Und der erste Gegner des FCN, das ist Erzgebirge Aue und mein Gast heute, das ist Tobias. Hallo Tobias.
Hallo und Glück auf.
Ja, Tobias kann man nicht nur hier bei Total Beklubbt hören, sondern auch in einem anderen Podcast, der sich dann nur um die Veilchen dreht. Tobias, wo kann man dich hören?
Genau, und zwar bei den zwei gekreuzten Mikros mit meinen ganz wundervollen Kollegen Martin und Thomas. Reinhören hört sich immer oder lohnt sich immer schon aufgrund des Helges der Woche und natürlich auch unsere ausführlichen Gegnergespräche.
Ja, der Helge der Woche, das ist ja sicherlich eine Empfehlung wert, Helge Leonhard, der Präsident der Veilchen. Immer für eine Schlagzeile gut. Erzgebirge Aue war in der Sommerpause auch für Schlagzeilen gut. Darüber sprechen wir gleich. Zunächst aber lass uns noch mal ein bisschen zurückblicken auf die vergangene Saison, die phasenweise, so mein Eindruck, sehr, sehr gut lief, dann aber irgendwie so ein bisschen ins Stolpern kam. Helge Leonhard sagte, glaube ich, etwas überspitzt, mit der Rückrunde wäre man abgestiegen. Die Meinung teile ich nicht ganz, aber das sei mal dahingestellt. Am Ende war Dirk Schuster auch nicht mehr Trainer der Veilchen. Tobias, was war los in der vergangenen Spielzeit beim FC Erzgebirge Aue?
Naja, also grundsätzlich gesehen muss man sagen, dass man mit Dirk Schuster in zwei Saisons relativ problemlos den Klassenhalt geschafft haben. Und dafür gebührt ihm ja schon relativ großen Dank. Man hat so circa mit der zweiten Halbzeit der letzten Saison gemerkt, dass irgendwie ein Bruch reingekommen ist. Also irgendwie, da hat so der letzte Esprit gefehlt. Man hat so, die Mannschaft wirkte ja teilweise ein bisschen lasch, ein bisschen wenig motiviert, hatte nur noch relativ wenig Zugriff. Und wir hatten natürlich ganz stark davon profitiert, dass wir einen bombenstarken oder einen bärenstarken Martin Mendel im Tor hatten und dass wir natürlich auch mit Pascal Testro und Florian Krüger für Auer Verhältnisse wirklich überdurchschnittliche Stürmer vorne drin hatten. Ein Stück weit hatte ich das Gefühl, dass sich Teile der Mannschaft sich gegen Dirk Schuster gestellt hatten. Also das schwang so ab und an nochmal mit durch in Abschiedsworten von auch des Trainers, wo er meinte, er habe selten so eine willensstarke Mannschaft gesehen, was man ja auch so interpretieren kann, die hatten alle ihren eigenen Willen und haben nicht das gemacht, was sie machen sollten. Und das mündete dann ja praktisch am 32. Spieltag im legendären 3:8 gegen Paderborn, wo ich bis heute noch der Meinung bin, dass sich Teile der Mannschaft sich da speziell gegen Schuster gestellt hatten und auch gegen ihn gespielt hatten. Knackpunkte seien unter anderem gewesen, dass die Trainingsidentität zu lasch gewesen sein soll. Und das Besondere in Aue ist, dass wir einfach Spieler haben. Dort ist der Weg zum Präsidenten kürzer als zum Trainer. Und wenn sich da Leute nicht gesehen fühlen vom Trainer, laufen sie halt einfach auch direkt zum Präsidenten und beschweren sich. Und allgemein gab es auch immer wieder mal Zwistigkeiten zwischen Helge Leonhard und dem Dirk Schuster, wo Helge Leonhard dann irgendwie auch meinte in dem Interview, naja, er habe seine Aufgaben in befriedigendem Maße erfüllt und man habe das Ziel ja ganz grundsätzlich erreicht. Also es hat lange Zeit gekriselt und in der zweiten Halbserie ist aus der Kriselei eine richtige Krise geworden, womit man auch in ein gewisses Leistungsloch ja auch gefallen ist.
Am Ende stand für Erzgebirge Aue jedoch, du hast es schon so ein bisschen durchklingen lassen, ja erstmal was grundsätzlich Positives, beziehungsweise in der Historie so noch nicht da gewesenes und Positives. Es gab erneut den Klassenerhalt und somit geht Aue jetzt in die 6. Zweitligasaison in Folge. Das gab es vorher noch nie. In diesem Sinne erstmal Gratulation dazu.
Danke.
Man hat sich jetzt im Sommer zu einem relativ, ja, ich streich relativ, man hat sich zu einem relativ, nee, nicht relativ, man hat sich zu einem harten Schritt entschieden. Man hat, ja, ich will nicht sagen Tabula Rasa gemacht, aber schon den Kader massiv verjüngt. Man hat jemanden an die Seitenlinie gestellt, der weitestgehend ein unbeschriebenes Blatt in Fußball-Deutschland, insbesondere auf der Trainerposition ist. Und das ist ein gewagter Schritt, würde ich meinen. Der MDR hat es in seiner Vorschau mit FC Erzgebirge Aue und das Spiel mit dem Feuer überschrieben. Lass uns das mal so ein bisschen aufdröseln und da ein bisschen Klarheit reinbringen für diejenigen, die das vielleicht nicht so mitbekommen haben, und einfach mal damit anfangen, dass die Spieler, die du unter anderem gerade genannt hast, eben nicht mehr dafür sorgen werden, dass Aue die Klasse hält. Florian Krüger ist zu Arminia Bielefeld gewechselt, Pascal Testroth spielt nun für Sandhausen, das nicht ganz freiwillig. Darüber hinaus sind Louis Samson, Rizzuto, Breitkreuz nicht mehr Teil der Mannschaft. Also doch auch ein guter Kern der Mannschaft und auch Spieler, von denen ich von außen immer gesagt habe, das ist, da ist der Aue-Stempel drauf, sind nicht mehr Teil des Vereins, auch auf Treiben des Trainers hin, soweit ich das mitbekommen habe.
Ja, richtig. Also es war klar, Florian Krüger ist eigentlich nicht zu halten gewesen. Also man hat ihn ja letztes Jahr noch verlängert, eigentlich im Projekt 2024. Und dort war wohl auch eine Ausstiegsklausel drin, obwohl damals was anderes behauptet worden ist. Grundlegend kann man sagen, es war aber klar, dass Florian Krüger nicht mehr haltbar ist. Und dass er aber zu Arminia Bielefeld wechselt, das hat mich schon etwas überrascht, weil Arminia Bielefeld ist ja nun doch eher auch ein Abschiedskandidat in der ersten Liga, passt dort aber aufgrund seiner enormen Schnelligkeit und auf seine enorme, ja auch Dribbelstärke eigentlich ganz gut hin und passt auch ganz gut neben einem Fabian Klos und hat letzte Saison immerhin in 34 Spielen 11 Tore und 7 Vorlagen gemacht. Und was ich da ein bisschen bitter finde, ist, dass wir diese 1 Million, die wir da kriegen, verteilt über 3 Jahre bekommen. Und das ist halt, naja, wie soll ich das sagen, ein bisschen wenig, weil man das Geld ja dann auch relativ schlecht neu investieren kann. Bei Pascal Testroth, da kann ich dir sagen, da hat aber ganz schön der Blätterwald gebrannt. also da hat und auch auf Facebook und ganzen sozialen Medien hat auch ganz schön der Bär getobt, dass man Pascal Testroth gehen ließ. Und es schien so ein bisschen durch, dass Alexander Spilewski möchte ja gerne ein 4-4-2 spielen, mit ganz aggressivem Anlauf, mit Konterspiel, mit schnellem Umschaltspiel, mit Flankenspiel. Und da hat ihm auch gesagt, naja, hier, Paco, du hast ja hier schon so deine Rolle, aber Stammspieler wirst du wahrscheinlich nie mehr sein, weil du einfach zu langsam bist. Und Pascal Testroth ist, das war ja auch schon in Dresden so, es ist ein toller Spieler, ich mag den als Typ, aber ich glaube, das ist ein Spieler, der sich auch gerne auch gebraucht fühlt möchte. Und da hat er gesagt, okay, wenn ich das hier nie kriege, dann verlasse ich jetzt einfach den Verein und ist dann praktisch zum SV Sandhausen gegangen, die sich wohl sehr um ihn bemüht haben. Zwischen den Zeilen schien auch durch, dass er wohl auch ein recht teurer Spieler ist. Und dass man da vermutlich auch gesagt hat, man muss sich wahrscheinlich auch von teureren Spielern trennen. Und wir brauchen Postspieler, die sich ja ganz doll erst mit dem Verein identifizieren und die da auch relativ auch dafür relativ preiswert sind, weil Aue hat ja immer, hat das eine oder anderthalb Saison ohne Fans gespielt und in Aue ist finanziell immer alles sehr auf Kante genäht. Und insofern hat man jetzt mit dem, hat man ja auch mit Sandhausen jetzt einen unmittelbaren Abstiegskandidaten halt auch mit verstärkt, was ich echt mega bitter finde. Denn immerhin hat er der Pascal Testroth in 99 Spielen 37 Tore und 19 Vorlagen gemacht. Also das ist schon, ich finde es wirklich bitter und ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht. Für Louis Samson würde ich einfach sagen, der ist glaube ich einfach zu langsam für die zweite Liga. Ich glaube, der passt ganz gut zum hallischen FC in die dritte Liga. Bei Calogero Rizzuto, der hatte auch seine besten Zeiten, hat aber in den letzten Saisons immer abgebaut. Bei wem ich es echt gar nicht nachvollziehen kann, das ist Steve Breitkreuz, denn der ist natürlich zu Jan Regensburg gegangen. Und für mich ist das eigentlich ein überdurchschnittlicher Zweitligaspieler, der wirklich pressingresistent ist, der ein Spiel eröffnen kann der einigermaßen Kopfball und Zweikampf stark ist. Also insofern ist es tatsächlich wirklich ein ganz, ganz schönes Spiel mit dem Feuer.
Ja, du hast es angesprochen, man stärkt auf jeden Fall auch die Konkurrenz, eben Sandhausen, Regensburg, Rostock, sofern Rizzuto da dann eine Rolle spielen wird. Interessant auch, dass eben mit Testroth, mit Breitkreuz Spieler gehen, die 30 respektive 29 sind, Rizzuto auch 29 und dass Spieler, die man geholt hat, deutlich jünger sind. Ihr habt Spieler geholt, die gerade so die 20 knacken, möchte man sagen, also da ist keiner älter als 24. Die Altersstruktur im Kader hat sich dadurch massiv verändert. Das ist auch immer so ein Thema in den letzten Jahren gewesen, dass das irgendwann in Aue mal kommen muss. Jetzt kommt es relativ abrupt. Nichtsdestotrotz bleibt bei mir so ein bisschen der Eindruck hängen, dass man im Sturm jetzt ein Loch geschaffen hat, das so, glaube ich, schwierig zu füllen ist. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst. Man hat mit Nicolas Kühn und mit Omar Sijaric zwei ganz, ganz junge Spieler aus der dritten Liga geholt von Türkgücü bzw. Bayern 2, 19 und 21 sind die. Man hat mit Jonic noch einen 21-Jährigen, der aber jetzt verletzt ist. Und dann hat man mit Zulechner und Zulinski zwar noch zwei Erfahrene, aber die haben in den letzten Jahren halt nun wahrlich keine Bäume in Aue ausgerissen. Das ist der Sturm, mit dem Erzgebirge Aue Stand heute in die Saison geht. Natürlich, das Transferfenster ist noch lange offen, aber ich glaube, wenn ich Aue-Fan wäre, würde mir da ein bisschen die Muffe gehen.
Oh ja, das geht mir in der Tat auch. Also ich vermute Folgendes. Man wird jetzt gucken, man hat ja auf einen Stürmer von Union Berlin geschaut und die haben ja jetzt 5 Stürmer und man vermutet, dass da wohl was im Busch ist mit Dakai, meine These ist, die gucken jetzt, wer fällt jetzt in der ersten Liga durch den Rost oder wer fällt bei einem guten Zweitligisten durch den Rost und dann versucht man dort ein Stück weit zuzuschlagen. Also das ist so persönlich meine These. Aktuell muss man sagen, dieser Sturm, den wir jetzt haben, der wird vermutlich den Zweitliga-Ansprüchen nicht genügen. Also man hat jetzt natürlich den Zulinski, aber das ist halt so, das ist ein sehr polyvalenter Spieler, der aber eigentlich nicht so der geborene Torjäger ist. Er hat letzte Saison, glaube ich, 3 Tore geschossen und Philipp Zulechner, der ist ja eigentlich schon wieder halb weg gewesen. Und der ist natürlich nach seiner schweren Beinverletzung oder Beininfektion, wo man ihn fast hätte das Bein amputieren müssen, ja nochmal wiedergekommen. Aber ich glaube, der wird nie wieder zur alter Stärke kommen, obwohl ich den als Menschen super schätze. Also ich vermute mal, man wird jetzt gegen Nürnberg mit einem Behelfssturm praktisch reingehen und dann einfach gucken, wen man dann noch finden kann. Weil damals war das so, Pascal Testroh kam auch erst am 3. Spieltag oder so, nachdem klar war, dass er bei Dresden keine Rolle mehr spielen wird. Aber all dieweil, du hast voll und ganz recht, wir haben uns da eine ganz schöne Wundertütenmannschaft jetzt zusammengeholt. Sicherlich auch aus dem finanziellen Druck gesehen, aber natürlich auch, damit die dieses laufintensive und pressingintensive Spiel auch mitmachen können.
Ja, lass uns über diese Art und Weise zu spielen sprechen. Eine Anmerkung kurz vorher noch. Es ist natürlich ja ein Ansatz, den, glaube ich, andere Mannschaften auch wählen werden, der aber, wie gesagt, riskant ist. Das Transferfenster schließt am 31.8. Bis zum 28.8. sind 5 Spieltage schon gespielt, die erste Runde im DFB-Pokal. Da ist auch einfach schon ein gutes Stück Saison weg und im Zweifelsfall eben auch ein guter Batzen Punkte. Aber das ist ein anderes Thema. Wir sprechen über das, was definitiv da ist. Und das ist, wir haben es schon gesagt, ein neuer Trainer und du hast ihn auch schon angesprochen. Alexej Spilewski heißt er, ist 33 Jahre jung, hat ja ein bisschen RB-DNA, ein bisschen Sonnenhof Groß-Asbach in seiner Vita stehen, war Cheftrainer im Ausland schon und ist jetzt ja in Deutschland an der Seitenlinie das erste Mal in oberster Funktion tätig und hat, glaube ich, nicht weniger vor, als den Verein und seine Spielweise ja von Grund auf links zu krempeln, oder?
Definitiv. Also grundsätzlich gesehen ist Alexej Nikolajewitsch Spilewski einfach doch ein blutjunger Trainer, der aber auch schon ein bisschen was gewonnen hat. Also ich meine, der ist ja auch mit Kairat Almaty ist er ja auch Meister geworden und es ist Istanbul, Kasachstan, aber das musste er auch erstmal machen und hat ja auch schon für sein junges Alter, ich meine, der junge Mann ist jünger als ich bin 34, der ist 33 und ich glaube, unser ältester Spieler Sören Gonter ist 35, ist so ein bisschen, der hat da schon auch ein bisschen was erreicht und hat sich auch immer noch relativ lang auch als Trainer gehalten, so circa 2 Jahre, was ja auch im heutigen Fußballgeschäft ja schon eine ganze Menge ist. Und hat insgesamt, glaube ich, auch einen Punkteschnitt von so circa 1,8, was ja auch super ist. Und er steht ja eigentlich für schnelles Umschaltspiel, für Pressing und für ansehnliches Offensivfußball, was natürlich eine 180-Grad-Drehung zu Dirk Schuster ist, der immer gesagt hat, hinten Beton anrühren und vorne könnte wilde Maus spielen. Ist er eher so, dass er sagt, so, wir laufen aktiv an, wir machen offensiv Pressing, wir spielen in einem schönen 4-4-2 oder in einem 4-3-3. Wir benutzen die Flügel, wir spielen über die Flankenreihen. Also das erinnert mich so ein bisschen auch an euren Trainer. Also der spielt da nicht so ähnlich. Hat er nicht auch ein bisschen RB-DNA in sich?
Ja, unser Trainer hat ganz, ganz viel und ausschließlich RB-DNA in sich, wenn man Marc Rahnstedt mal ein bisschen ausklammert. Ja, natürlich, also dieses RB-Gen, das man versucht dann in den Verein zu tragen, das ist sicherlich auch eine Intention von Robert Klaus gewesen, aber und genau deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das ein gewagtes oder ein großes Projekt einfach ist. Auch Robert Klaus musste feststellen, dass du, um diesen Fußball spielen zu lassen, die Spieler brauchst und dass das, selbst wenn du einen Kader umkrempelst, was jetzt in Nürnberg deutlich weniger auch der Fall war als in Aue, einfach ein Prozess ist, der Zeit braucht und der schwierig ist und dass man da durchaus auch die Rolle rückwärts machen muss, wenn man feststellt, dass es eben nicht funktioniert.
Ich erinnere mich da ein bisschen auch an Thomas Letsch, der ja auch von RB ja kam, also glaube ich auch von, oder beziehungsweise aus diesem riesigen RB-Universum. Und der musste nach 3 Spieltagen gehen, nachdem sich ja die Mannschaft in Wiesbaden sich gegen ihn gestellt hatte, offensichtlich. Das war dieses DFB-Pokalspiel. Das werde ich nie vergessen. Also weiß nicht, ob du schon mal in Wiesbaden im Stadion warst, in diesem Röhrenstadion, wo die Mannschaft einfach 20 Minuten nicht gespielt hat oder kaum gespielt hat und dann irgendwie, die dann nach 3 Minuten irgendwie 2-0 hinten lagen. Und das Problem ist halt, dass das Spiel Lessi am Anfang Erfolg brauchen wird. Er wird Erfolg brauchen und er wird die Rückendeckung auch vom Präsidenten brauchen. Und der Erzgebirgler, so gerne ich ihn habe, der ist ja auch neuen Sachen nicht immer so, wie soll ich das sagen, so aufgeschlossen gegenüber eingestellt. Und wenn der keinen Erfolg hat und jetzt dann auch mal Pascal Testroh rausgehauen hat, könnte es durchaus sein, dass relativ schnell auch aus dem Stühlchen gesägt werden wird. Und Fakt ist natürlich auch, was wir wollen, ist ja eigentlich technisch guter Fußball, aber wie du schon richtig sagte, dazu braucht man eben halt auch die Fußballer. Und wir haben jetzt ganz, ganz viele Jugendspieler, also auch gerade so Barilla oder Mesut Özil oder Kühn, die das halt grundsätzlich spielen können, die aber sich auch in diesem Mannschaftsgefüge sich auch erstmal durchsetzen müssen. Also es ist tatsächlich, also entweder es ist so Tod oder Gladiolen. Also entweder du scheiterst erbärmlich oder du wirst am Ende der große Held sein.
Ist es am Ende schon einfach ein Erfolg, wenn man hier alles auf links dreht und trotzdem die Klasse hält?
Auf jeden Fall. Also ich sage, also ich habe mich da jetzt viel mit Aue-Fans drüber unterhalten und die sagen, naja, bei Aue musst du ab und an mal einberechnen, dass du halt absteigst und nach so einem großen Umbruch kann es durchaus sein, dass du absteigst. Und Aue hat Umbrüche, obwohl das stimmt auch nicht. Also diese Abstiegssaison in der dritten Liga sozusagen war die auch die Mannschaft komplett neu. Und da war es aber so, dass die halt fehlende Klasse über Mentalität, Kampfgeist und Teamgeist ja praktisch kompensiert haben. Und das wird auch diese Saison einfach der Fall sein. Aber wenn Aue die Klasse hält, ist das der maximale Erfolg aus meiner Sicht.
Dann darf man gespannt sein, ob das am Ende so kommen wird. Wie gesagt, wir haben das jetzt mehrfach betont, Aue spielt mit dem Feuer und setzt relativ viel auf eine Karte. Wenn es erfolgreich wird, dann hat man, glaube ich, sehr, sehr viel gewonnen. Nicht nur den Klassenerhalt, sondern Kader verjüngt, Spielweise erneuert, etabliert, attraktiver gemacht hoffentlich. Und dann ja, werden im Nachhinein natürlich alle sagen, klar, klasse gemacht. Wenn es schief geht, dann ja, darf man gespannt sein, wie lange Spielewski da auf seinem Stuhl sitzen wird. Du hast es angesprochen, so ganz ruhig ist es im Erzgebirge auch eher selten.
Ja, in der Tat, aber ich hoffe, es kommt jetzt in den nächsten Spielen noch irgendein Stürmer, wie gesagt, den von Union Berlin. Den würde ich, glaube ich, ganz gut finden. Ich glaube, Dakai heißt der. Und das wäre, glaube ich, auch einer, das ist so ein schneller Stürmer, das ist so ein Konterstürmer, der auch mal einfach steil gehen kann und auch mal einen Kopfball gewinnen kann. Also da wäre ich eigentlich wirklich guter Dinge. Also ich denke, am Ende werden wir bis zum Ende um die Klasse kämpfen. Wir werden wieder sehr viele Herztropfen brauchen. Und wenn es mein Bauchgefühl sagt, Relegation.
Ja, wir dürfen gespannt sein, ob es so kommt und vor allem, wo Dynamo Dresden dann am Ende im Vergleich steht. Das ist ja in dieser Saison durchaus wieder wichtig für Erzgebirge Aue. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Tobias, für deine Zeit. Und ansonsten würde ich das jetzt abmoderieren, aber wir haben in dieser Saison ein kleines Special für euch im Gegnergespräch versteckt, weswegen es sich noch ein bisschen mehr lohnt, bis zum Ende dran zu bleiben. Und zwar präsentieren wir euch zu jedem Gegner ein besonderes Spiel aus der Vergangenheit.
Vor dieser Partie schien die Welt noch in Ordnung. Platz 6 nach 9 Spielen in der ersten Zweitligasaison nach dem Bundesliga-Abstieg. Der Club war seit 6 Spielen ungeschlagen, darunter zwar 4 unentschieden, aber die Nürnberger blickten zu diesem Zeitpunkt verhalten nach oben, in Richtung der Aufstiegsränge. Lass uns heute einen genaueren Blick auf die Hinrundenpartie der Saison 1920 gegen Erzgebirge Aue werfen. Die 14.000 Zuschauer im Erzgebirgestadion sollten eine fulminante zweite Hälfte erleben, die einen kleinen Ausblick auf das gab, was den Club die ganze Saison über verfolgen sollte. Eine heiß umkämpfte Partie mit furiosem Ausgang und vor allem einem negativen aus Sicht des FCN. Doch eins nach dem anderen. Die Statistik sprach für den FCN. In bis dahin 8 Zweitliga-Begegnungen mit dem FC Erzgebirge Aue konnten die Nürnberger 6-mal als Sieger vom Platz gehen. Einmal entschieden die Aue das Duell für sich, einmal wurden die Punkte geteilt. Doch Aue war außerordentlich gut in die Saison 1920 gestartet und befand sich vor dem Spiel auf Platz 4 der Tabelle. In der ersten Halbzeit waren die Nürnberger mit 2 Treffern das auffälligere Team. Zwar landeten diese nicht im Tor, sondern nur an der Latte, doch Aue kam hingegen nur einmal gefährlich vor den Nürnberger Kasten. Nach dem Wechsel zeichnete sich eins der verrücktesten Zweitligaspiele dieser Spielzeit ab. Eingeleitet wurde dies durch den zweiten Saisontreffer von Michael Frey, der nach Ballgewinn und erfolgreicher Hereingabe von Handwerker das 1:0 erzielte. Kurze Zeit später zappelte das Leder erneut im Auertor, doch der Schütze Behrens stand im Abseits. Wie so oft in dieser Spielzeit hielt die Nürnberger Führung nicht lange. Sörensen klärte den Schuss von Hochscheid, der davor 3 Nürnberger austanzte, hinter dem geschlagenen Martinja als letzter Mann mit dem Arm. Die Folge? Platzverweis. Nazarov ließ sich die Chance nicht nehmen und verwandelte den Elfmeter sicher. Geschwächt durch die rote Karte und verunsichert durch den Ausgleich ließ sich der FCN die Kontrolle über das Spiel abnehmen. Und in der 75. Minute war es erneut Hochscheid, der mit einem wunderschönen Schuss aus der Drehung Aue in Führung schoss. Schon rund 3 Minuten später hielt Geis in über 20 Meter Torentfernung den Ball und tat das, was bei ihm in letzter Zeit immer weniger von Erfolg gekrönt war. Er hielt einfach drauf. Unter Mithilfe der Auer Hintermannschaft in Form von Philipp Riese, der den Ball abfälschte, landete dieser Schuss zum 2:2 im Netz. Doch nun sollte die hitzige Schlussphase beginnen. Nach Fehler von Handwerker brachte Mihojevic Auer unbedrängt unter abermaligem Mitwirken von Hochscheid in der 86. Minute erneut in Führung. In der letzten Minute der regulären Spielzeit war es dann der Videoassistent, der den FCN zurück ins Spiel bringen sollte. Schiedsrichter Daniel Schlager zeigte nach Ellbogeneinsatz gegen Frey erneut auf den Punkt. Geis erzielte sicher den Ausgleich und schnürte seinen Doppelpack zum 3:3. Doch dies sollte nicht der letzte Elfmeter dieser Partie sein. Nachdem Aue unmittelbar nach dem Ausgleich erneut über die linke Nürnberger Abwehrseite, diesmal gegen Behrens, flanken konnte, stand Krüger ohne Gegenspieler goldrichtig und nickte zum 4:3 ein. Es lief mittlerweile die 94. Minute. Die letzte Szene des Spiels war gleich in 2 Aspekten kurios. Erstens sorgen Mihojevic und Gonta durch ein sehr ungelenkt anmutendes Missverständnis dafür, dass sie es zu zweit nicht schaffen, einen einfachen Ball abzulaufen, sondern den durchschlüpfenden Lowcamper im Strafraum von den Beinen holen müssen. Zweitens tritt dann statt dem zuvor vom Punkt erfolgreichen Geist der Schweizer Michael Frey zum Elfmeter an, der den Schuss zwar platziert schießt, aber dennoch an Mennel scheitert. Nach 100 Minuten ist Schluss in Aue. Die Sachsen feiern ihren 2. Sieg gegen den FCN überhaupt und sichern sich Platz 4. Am Ende der Saison sollte Aue auf einem sehr guten 7. Rang einlaufen. Für den FCN hingegen zeichnete sich eine unerbittliche Reise in den Tabellenkeller ab. Platz 16 am Ende der Saison. Relegation gegen den FC Ingolstadt. Der Rest ist Geschichte, genau wie dieses Spiel.
Max Rossmehl hat euch deinen ersten Klassiker hier im Gegnergespräch präsentiert und dabei ein Spiel ausgesucht, das mir noch heute graue Haare bereitet, weil ich es im Stadion irgendwie nicht fassen konnte damals. 4:3 ging es aus für Erzgebirge Aue, ihr habt es gerade eben gehört. Mal schauen, ob es am Sonntag genauso spektakulär wird, wenn der erste FC Nürnberg in die neue Saison startet. Und wenn ihr den Klassiker-Moment gut gefunden habt oder wenn ihr sonstige Anregungen habt, dann lasst es uns wissen. Kontaktiert uns auf Twitter, Facebook oder Instagram. Überall da findet ihr Total Beklubbt. Und ansonsten, ja, schaltet natürlich auch nächste Woche wieder ein zum Gegnergespräch beziehungsweise zur Analyse des ersten Saisonspiels. Dann mit Markus Schulz hier auf meinsportpodcast.de.
Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.